wir sind alle kreativ und wir wollen ja alle irgendwo dasselbe und trotzdem scheint es ja irgendwie nicht möglich zu sein, so eine Kultur zu schaffen, in der man sich gegenseitig unterstützt. Und das war jetzt eine sehr lange Antwort, aber die kurze Antwort ist ja, ich glaube, das braucht es. Aber ich würde mir auch wünschen, dass wir irgendwie Räume schaffen, in denen das möglich ist, dass alle offen sind, egal welche Geschlechter da anwesend sind.
Moin, mein Name ist Nils-Hendrik Müller und ihr hört den Fotopodcast Wohin mit den Händen. Ich habe mir im Laufe meiner Profijahre als Fotograf eine Menge Fragen gestellt und hätte davon heute gerne wieder die ein oder andere beantwortet bekommen. Was bewegt Fotografierende, Filmende, Werbende, Beauftragende, Vermittelnde, Lehrende, Studierende, also mehr oder weniger die ganze Branche? Woher kommen Begeisterung, Leidenschaft und die Liebe zur Fotografie? Und weil das alleine nicht so viel Spaß macht, habe ich mir wieder Unterstützung geholt. Meine heutige Podcast-Partnerin ist sehr früh dem Ruf der Fotografie gefolgt, fotografiert am liebsten Dinge, die sich nicht bewegen, ist Vorständin des Female Photo Club, maßgeblich dafür verantwortlich, dass es diesen Podcast überhaupt gibt und immer auf der Suche nach Kuchen und Erleuchtung. Jetzt, hallo Lea Bethmann, jetzt müssen wir beide lachen. Hey komm, es war der zweite Anlauf, es hat geklappt.
War sehr gut.
Ja, ich habe überlegt, womit ich dich am Anfang einmal ein bisschen challengen kann. Neulich haben wir mal ein bisschen gewitzelt, womit man anfangen könnte. Es gibt eine Frage in dem Podcast On the Way to New Work, nämlich, wie bist du die geworden, die du heute bist? Wir waren uns ja einig, dass das vielleicht ein bisschen zu komplex wird. Aber vielleicht kriege ich trotzdem eine Kurzfassung deines etwas ungewöhnlichen Kaltstarts, also Startpunkt Schulende hier um die Ecke in Lengede-Breustedt bis heute in Düsseldorf.
Das darf doch keiner wissen, wo ich herkomme.
Oh, das tut mir leid. Mich trennt nur 15 Kilometer, es waren Peine.
Ja, und eigentlich witzig, weil ich immer bei dir quasi auf dem Grundstück zum Friseur gegangen bin und, nee. wir uns aber nie begegnet sind.
Wir das sind uns bestimmt begegnet.
Nee, glaube ich nicht. Ich muss aber zugeben, ich habe dich auch erst, also ich wusste erst von dir quasi, als ich schon nach Düsseldorf gezogen bin.
Ja, man muss dazu sagen, und wahrscheinlich bin ich auch einfach nicht deine Zielgruppe gewesen, weil wir altersmäßig ein bisschen weiter auseinander liegen. Was uns trotzdem verbindet ist, du bist mit 17 zu Hause ausgezogen.
Ja, richtig.
Das bin ich auch. Wie hat sich das für dich angefühlt?
Komisch. Ich habe aber auch nicht so viel drüber nachgedacht, weil mir quasi klar war, ich war immer irgendwie die Jüngste und deshalb habe ich jetzt gar nicht so über das Alter nachgedacht. Ich wollte aber einfach raus und wollte das unbedingt machen und bin dann in Düsseldorf gelandet. Und ich weiß noch, ich musste immer Unterschriften von meinen Eltern einholen. Da ist mir eigentlich erst klar geworden, dass man das scheinbar nicht so macht, da einfach irgendwie ausziehen und dass das nicht mehr so das Ding ist, unter 18 ja, von zu Hause wegzugehen.
Kennst du noch irgendjemanden, der das gemacht hat?
Nicht in meinem Alter tatsächlich, nee. Aber ja, ich war aber auch tatsächlich die Einzige, glaube ich, die eine Ausbildung damals gemacht hat, so von den Leuten, mit denen ich zur Schule gegangen bin.
Wie bist du auf die Idee gekommen?
Ich habe in der Schule noch ein Praktikum gemacht und habe quasi damals mit einem Foodblog gestartet und habe damals verstanden, dass man so Stockfotografie und sowas machen kann und die Bilder dann auch verkaufen kann. Und habe damals, ich weiß es noch genau, es waren 60 Euro, habe ich ein Bild während der Schule verkauft und dachte dann, ach krass, da kann man ja Geld mit verdienen. Genau, und dann war mir irgendwie klar, dass ich aus der Schule raus will und eine Ausbildung machen will. Hab mich beworben und hab dann einfach das genommen, wo ich das beste Gefühl bei hatte. Und dann habe ich das einfach gemacht.
Das heißt, du warst am Anfang alles in Personalunion?
Ja, eigentlich ja.
Essen selber hergestellt, Licht selber gebaut, fotografiert, das Ganze vermarktet und deine Eltern haben die Verträge unterschrieben.
Ja, so ungefähr. Nee, das durfte ich ja dann selbst. Genau, aber ich habe es quasi aus dem Wohnzimmer rausgemacht, ja.
Gibt es davon noch Bilder?
Von dem Wohnzimmer? Ja, bestimmt irgendwo. Nicht so sehr professionell.
Na gut, am Ende des Tages ist es ja egal, wie das Setting aussieht, das Ergebnis muss ja stimmen.
Das war auch vor allen Dingen immer so eine Lampe. Ich weiß gar nicht mehr, wo die herkam. Ich hatte immer Angst, dass gleich meine Sicherung bestimmt rausfliegt und dann das ganze Haus vielleicht keinen Strom mehr hat. Also wirklich so ein Riesenkoloss. Ja.
Ist dann gleichzeitig, sind die Heizkosten gesunken?
Nee, leider nicht. Meinst du, weil die so viel Wärme abgestrahlt hat?
Nee, ich stelle mir das so vor, dass man da steht und denkt sich, ah Mensch, Eis fotografieren, wie ist das jetzt, wenn ich Echtlicht aufbaue, muss ich einfach schnell sein.
Ja, musst du schnell sein, das stimmt. Jetzt arbeite ich im Keller, das ist schon sehr praktisch irgendwie.
Also grundsätzlich ein bisschen kühler, du musst dir nur was Dickeres anziehen.
Ja. Oh Mann, ja.
Du hast ja mehr oder weniger mehrfach den Sprung ins kalte Wasser gemacht. Und zwar geht es ja nicht nur darum, dass du irgendwie dich von zu Hause weggemacht hast, dass du mehr oder weniger alleine nach Düsseldorf gezogen bist, sondern du hast ja auch mehr oder weniger den Sprung in einen gesättigten Markt gewagt. Und ich kann mir vorstellen, dass es doppelt schwer war. Und was ich mich gefragt habe in dem Moment, unabhängig davon, was du fotografierst, ist das Alter in dem Moment ein Vorteil oder ein Hinderungsgrund gewesen? Weil ich kann mich erinnern, ich habe dir neulich eine Nachricht geschickt, die war 3 Minuten lang und nach 1,5 Minuten hast du drauf reagiert und ich habe mich gefragt, wie hast du das gemacht? Und die Antwort ist natürlich vollkommen einfach, aber ich habe mich gefragt, vielleicht liegt ja genau da der Vorteil.
Ja, also ich höre grundsätzlich alles in doppelter Geschwindigkeit eigentlich. Das war schon, ja, das ging aber, fand ich, so schnell war ich gar nicht. Also ich glaube, da ist auch immer ein bisschen die Frage, wie das Gegenüber dann das Alter, ob das überhaupt eine Rolle spielt oder nicht. Ich fand, bei mir hat schon eine Rolle gespielt. Vielleicht auch, weil man mir das so sehr stark angesehen hat, dass ich halt noch jung bin. Und ich glaube, ich auch den Weg quasi falsch angegangen bin, weil mir nicht klar war, dass es so Reihenfolgen gibt wie, man macht die Ausbildung, dann assistiert man, dann macht man sich selbstständig und nicht, man macht sich selbstständig, dann stellt man fest, dass man assistieren kann und wird dann irgendwie angesprochen und steht dann das erste Mal an so einem Set und weiß eigentlich gar nicht so richtig, wie das funktioniert. Ja.
Aber es sagt dir ja keiner, wie die Reihenfolge ist.
Nee, genau, es sagt dir keiner, aber ich habe nie, also ich habe mich auch einfach nie getraut zu sagen, wenn ich nicht weiß, wie irgendwas geht, sondern habe mich da irgendwie so durchgewurstelt. Und ich glaube, das ist, also wenn man das quasi in der richtigen Reihenfolge angeht oder in der vermeintlich richtigen Reihenfolge, ist das halt noch ein bisschen was anderes, weil einem da vielleicht eher noch mal jemand am Anfang irgendwas erklärt, das hatte ich halt irgendwie nicht so.
Ja, ich weiß mal nicht, ob es da eine richtige oder eine falsche Reihenfolge gibt. Also bei der Ausbildung wäre es ja nun gewesen, du machst eine Ausbildung, dann bist du, ich weiß gar nicht, was ist man, wenn man die Ausbildung fertig? Ist man dann Gesellin?
Ja, man ist, genau, Handwerksgeselle, ja.
Genau, und dann ist man ja theoretisch bei einem Meister, das ist ja vielleicht auch wie eine Assistenz. Also das ist jetzt, glaube ich, so wie es ganz ursprünglich mal vorgesehen war, oder?
Ja, vor genau, 100 Jahren. Genau, ganz früher hat man ja dann im Grunde nach der Ausbildung den Meister noch gemacht und konnte sich auch mit einem Fotostudio nur selbstständig machen, wenn man einen Meister hatte. Das wurde ja dann abgeschafft. Genau, aber die Ausbildung musst du bei jemandem machen, der auf jeden Fall Meister ist. Bei mir war das jetzt ein bisschen unkonventioneller, weil ich im öffentlichen Dienst sozusagen die Ausbildung gemacht habe. Aber klar, ja, du kriegst da auch ein bisschen mit, wie man theoretisch assistiert, aber es ist trotzdem was komplett anderes, wenn du dann rausgehst und da assistierst.
Ja, aber dadurch, dass du rausgegangen bist, bist du ja eigentlich automatisch genau den richtigen Schritt gegangen.
Ja, theoretisch ja.
Und der Vorteil ist, wenn du mehreren Fotografen assistierst, dass du natürlich auch ganz unterschiedliche Sachen lernst.
Das ist wahr. Ja, nee, das hat, genau, ich habe das in der Ausbildung auch so ein bisschen mitgenommen, habe aber dann, weil ich eben angefragt wurde und gar nicht wusste, dass man sich da irgendwie bei jemandem vorstellen kann und sagen kann, hallo, ich möchte dir assistieren, habe ich auch einfach in Feldern assistiert, die so von Stilllife komplett weg waren und eigentlich nur menschenbezogen und auch viel Industrie. Das ist klar, da kriegst du auf jeden Fall noch mal was ganz anderes mit.
Wer hat dich denn da als erstes gefragt und warum?
Ja, warum ist jetzt eine gute Frage. Ich glaube, der hatte einfach Not am Mann und an der Frau, weil er quasi niemanden mehr hatte, der ihm in dem Moment assistiert hat. Ja, warum der auf die Idee gekommen ist, mich zu fragen, obwohl ich augenscheinlich da nicht so viel Erfahrung drin hatte, das ist wirklich, das müsste ich eigentlich mal zurückspielen. Ja, aber wir arbeiten auf jeden Fall bis heute zusammen.
Also ich finde, das wäre auf jeden Fall eine berechtigte Frage. Also ich bin, also du bist mir mehrfach empfohlen worden und ich habe immer so eine Hürde, wenn ich irgendwo irgendjemanden suche, dann frage ich rum und dann fallen ja unterschiedliche Namen. Wenn von unterschiedlichen Kollegen die Namen irgendein Name doppelt fällt, das ist für mich so ein Ding, wo ich denke, ah, okay, das ist interessant. Und so sind wir auf jeden Fall zusammengekommen. Aber du hast gesagt, dass du Sachen gelernt hast oder in Bereichen assistiert hast, in denen du sonst gar nicht vorher gearbeitet hast und sonst selbst auch gar nicht arbeitest. Was hat dir denn das in dem Moment gebracht?
Einblick einfach nochmal in Arbeitsweisen. Und ich finde, man kann das ja auch total adaptieren. Also einfach sehen, wie jemand am Set mit bestimmten Situationen umgeht. Und das ist mir erst danach tatsächlich klar geworden, dass das ja total das Ding war, dass wenn man jetzt eine Assistenz hat, die in dem gleichen Bereich auch selbst fotografiert, dass man eventuell Angst hat, dass sie irgendwie den Kunden abgräbt oder da selber mit reingrätscht. Und ich glaube, das hatte ich nie. Und dadurch waren irgendwie Personen zu mir auf jeden Fall viel offener und haben mir auch viel mehr Einblick in ihre Arbeitsweise gegeben. Das hat schon, also ich glaube, ohne das Assistieren hätte ich auf jeden Fall ganz vieles nicht mitgenommen. Also gerade was so Arbeitsabläufe angeht und auch diese Sicherheit, dass wirklich im Zweifel hat man immer irgendwie Backup und weiß, was man tun muss.
Also es geht eher um Prozesse und das Drumherum als die reine Fotografie.
Ja, finde ich schon. Ich glaube, das ist fast das Unbedeutendste daran. Also jetzt irgendwie dann wirklich Licht steht und das Bild machen, das ist ja das Kleinste. Ja.
Und was ist denn das Größte?
Ich würde sagen Kundenkommunikation und auch so ein bisschen dieses wirklich Stehen und Sicherheit vermitteln. Und da glaube ich auch, dass, also da sehe ich so bei mir manchmal die größte Hürde, weil man immer noch denkt, ah ja, sie ist sehr jung, kann sie das überhaupt? Und ich mir da gerade irgendwie von Männern schon echt viel abgeguckt habe, dass man einfach steht und symbolisiert, dass man weiß, was man tut.
Also ich fand das vorhin ganz spannend, was du gesagt hast. Ich habe kurz gezuckt, ob ich jetzt sowas sagen darf, wie das ist eine sehr männliche Herangehensweise, die du da hast, dass du einfach niemandem sagst, dass du es nicht kannst und es einfach versuchst. Weil das ist ja so ein männliches Prinzip manchmal, so gefragt wird, und Mensch, könntest du das? Und er sagt, ja, na klar kann ich das. Und danach wird erst nachgedacht. Ich finde das bei dir spannend, dass ich das Gefühl habe, du denkst schon darüber nach, aber verlässt trotzdem die Komfortzone.
Ja, also das ist eigentlich ein bisschen schlimm auch, weil sich das so, als würde man ja sich selbst halt immer da, sich da so schwer machen. Aber ich weiß auf jeden Fall, ich denke jedes Mal, warum tust du das jetzt wieder? Also warum? Und ich muss es dann aber trotzdem machen. Das ist egal, ob das irgendwie ein Job ist oder Vorträge oder jemanden neu kennenlernen. Ich habe einfach so ein Bedürfnis, dann da trotzdem reinzugehen und dann irgendwie zu beweisen, dass ich das halt trotzdem kann. Und ich glaube, das ist auch an diesem Job einfach mit das beste Gefühl, dass du dann danach da stehst und denkst, ah ja, geil, ich habe es jetzt irgendwie geschafft.
Also frei nach dem Motto, Mut heißt nicht, dass man keine Angst hat, sondern nur, dass man trotzdem springt.
Ja, eigentlich schon.
Wie ist das bei Vorträgen? Also ich frage da jetzt aus dem persönlichen Interesse, weil ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe so eine Grenze bei so einem, ich weiß gar nicht, wo die liegt, bei 5, 6, 7, 8, 9, 10 Leuten. Und ich glaube, es ist ein Unterschied, ob man im Kreis steht oder in Stuhlreihen vor einem jemand vor einem sitzt. Bei mir gehen dann echt die Lichter aus. Und ich weiß nicht, wie ich das unter Kontrolle kriege. Wie war das für dich?
Ich finde es ganz schlimm, wirklich. Also ich finde es ganz furchtbar.
Immer noch?
Ja, immer noch. Und ich weiß, mir hat mal jemand gesagt, man soll quasi sich hinstellen und erst anfangen, wenn man sich bereit fühlt. Das habe ich jetzt beim letzten Vortrag gemacht. Ich habe da auch so eine Minute gestanden und nichts gesagt. Das kam ein bisschen komisch, aber ist auf jeden Fall besser, als wenn du dann mit so halb zittriger Stimme da stehst und denkst, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, das wird nur besser, wenn man das öfter macht. Und ich weiß nicht, ob das jemanden gibt, der wirklich sagt, ah ja, geil, ich stelle mich da jetzt hin und halte einen Vortrag.
Ja, krass. Ich kann mich persönlich danach immer nicht daran erinnern, was ich erzählt habe. Ich könnte dir nicht mal sagen, ob es gut war oder ob es schlecht war oder ob ich was auch immer.
Ja. Ja, du darfst vor allen Dingen die Leute nicht angucken. Also wenn die dich dann schon so fragend angucken, das lenkt ja voll ab.
Ja gut, ja. Die Frage ist dann, ob sie zu Recht fragend gucken, ob man Blödsinn redet. Ja, was ich mich aber, das wollte ich dich ja immer schon mal fragen. Also unabhängig von deinen Funktionen, die du eben auch als Vorständin beim Female Photo Club hast. Ich würde gerne noch mal ein Stück zurückspulen und zwar ans Ende deiner Ausbildung. Du hast mal gesagt, dass ein Ausbilder von dir gesagt hat, man muss den Tisch voll kriegen. So.
Ja.
Und jetzt ist es so, dass das, was du machst, steht meiner Fotografie diametral gegenüber. Das heißt, ich stehe da fassungslos davor, ich sehe die Endergebnisse und frage mich regelmäßig bei dir und deinen Kolleginnen, wie kommen die dahin? Kannst du mir erklären, wie du arbeitest?
Ich würde fast sagen, nein, kann ich nicht. Weil auch das, was ist, also mir war nicht klar, dass das für Menschen so schwierig ist, wenn man vor einem Tisch steht und dann jemand sagt, jetzt positioniert da irgendwie Gegenstand oder Produkt ABC, dass es da Leute gibt, die nicht wissen, wie man da agiert. Und ich habe fast auch das Gefühl, dass es dann so ein bisschen schwierig ist, vielleicht das zu erlernen, dass das vielleicht auch so ein bisschen in einem drinstecken muss. Und ich musste auch immer so ein bisschen an diese Kochnummer denken, mit der ich angefangen habe, weil es gibt ja wirklich Leute, die sehen Zutaten und können dann direkt daraus irgendwie was kochen. Und dann gibt es Leute, die sehen einfach nur die Zutaten. Und ich würde fast sagen, das ist auch so ein bisschen meine Arbeitsweise, weil ich mir echt die Sachen angucke und dann versuche, da irgendwie Harmonien zu finden und dann den Tisch halt irgendwie zu füllen, aber auch gar nicht zu sehr zu füllen. Also so ein bisschen Leere und Fülle. Ja, aber also ich kann es gar nicht so genau aufdröseln, wie und was ich da mache. Und meistens denke ich auch viel zu lange drüber nach und dann ist das Bild irgendwie in 5 Minuten gemacht. Und das sind dann meistens auch die besten Bilder.
Das heißt, es kommt vom Grundprinzip einfach aus dem Bauch heraus.
Eigentlich schon, ja. Und irgendwie, also das hört sich immer ein bisschen irre an, glaube ich. Aber ich finde, man merkt, wenn Objekte so miteinander kommunizieren. Ja, und da versuche ich mich eigentlich immer dran lang zu hangeln.
Puh, die Frage ist, ob Objekte kommunizieren oder ob du die Objekte kommunizieren hörst. Weil wir hatten auch mal den Vergleich, wenn man jetzt unsere beiden Fotografien gegenüberstellt, dann, das ist ja so ein bisschen wie komplett unterschiedliche Sportarten. Ja, also ja. Ich sag mal, ein Vorstandsshooting ist so der 100-Meter-Lauf. Den kann man schon beim Start versauen. Dann gibt es die Reportage, die ist halt, ich weiß nicht, Marathon, vielleicht auch irgendwie ein Ultramarathon, wenn man mal ein bisschen länger unterwegs ist. Und das, was du machst, geht ja vielleicht eher so ein bisschen Richtung Schach.
Ich kann nicht mal Schach spielen. Ja.
Ja, aber ich weiß auch gar nicht, und das ist, glaube ich, an der Stelle finde ich den Vergleich ganz spannend. Ich glaube schon, dass man Schach erlernen kann, bis zu einem gewissen Punkt. Aber alles, was darüber rausgeht, gibt es entweder die Variante, man hat Talent oder man hat es nicht. Und ich habe das Gefühl, dass das in ganz vielen Fotografiebereichen auch so ist. Das heißt, du kannst die Rahmenbedingungen lernen, wie man was aufbaut, dies, das, jenes und so weiter. Und eben auch im Bereich Still. Wahrscheinlich gibt es da Lehrbücher. Aber wenn man es nicht aus dem Bauch heraus kann, wird es wahrscheinlich sehr schwierig, oder?
Ja, ich glaube, das macht es dann einfach nur anstrengend. Und ich habe auch, also ich finde ja eh, man sollte sich da irgendwie den Bereich suchen, wo das quasi, wo man schon immer irgendwie das Gefühl hat, man muss sich so ein bisschen anstrengen. Aber wenn das so eine Qual wird, das ist ja auch der Grund, warum ich keine Menschen fotografiere, weil ich das irgendwie eher schlimm finde. Ja, das zu erlernen ist, glaube ich, einfach schwierig. Also ich glaube, du musst da schon ein Gespür für haben und das, ja, da auch Freude dran haben, irgendwie mit Produkten und Elementen zu spielen.
Oder nennst du es einfach Talent? Also ich weiß, es ist schwierig, wenn man das über sich selber sagt, aber irgendwas muss da ja sein. Irgendwie muss man das ja nennen.
Ja, ich würde es vielleicht eher Verständnis nennen. Also das selbst jetzt Talent zu nennen, finde ich jetzt ein bisschen schwierig. Das können vielleicht andere besser entscheiden oder beurteilen. Ja, aber ich glaube, ja, man braucht da schon ein Talent drin, genauso wie man ein Talent braucht, Menschen zu fotografieren.
vielleicht ist das ja so ein bisschen wie eine Beziehung. Das heißt, dass es ganz unterschiedliche Fotobereiche gibt und ganz unterschiedliche Fotografinnen. Und man entweder hat man zu seinem Bereich eine Beziehung oder man hat sie nicht. Und wenn man mit der falschen Person oder mit dem falschen Fotobereich eine Beziehung hat, dann wird es anstrengend. Also wenn ich zum Beispiel vor einem weißen Blatt Papier stehe, vor einem leeren Tisch oder einer weißen Leinwand, dann, in der Beziehung fühle ich mich nicht wohl. Da muss ich dann irgendwie raus.
Ja, stimmt schon. Ich meine, du musst es ja auch pflegen, ne? Also das ist genauso, wie ich durch einen Supermarkt laufe und mir angucke, was für Produkte es neu gibt. Genauso läuft ja auch jemand rum und guckt sich dann irgendwie andere Arbeiten an mit Personen. Aber ja, stimmt schon. Der Beziehungsvergleich eigentlich sehr gut.
Ja, weil nur wenn du jetzt versuchen würdest, Personen zu fotografieren und das immer pflegen würdest, heißt das ja nicht, dass du dich damit irgendwann wohlfühlst. Und umgekehrt ist es wahrscheinlich genauso.
Ja, darum, ich bin sehr der Meinung, dass man das auch nicht machen sollte. Also ich finde, da kommt man auch so ein bisschen in dieses eierlegende Wollmilchsau-Sein rein, wenn man einfach irgendwie alles macht, obwohl einem das vielleicht gar keine Freude bereitet.
Was bereitet dir denn am meisten Freude, wenn du in deinem, du hast gesagt, Kellerstudio im Dunkeln sitzt, ohne Tageslicht und Schach spielst?
Also ich mache auch gerne einfach vor mich hin tatsächlich. Also so mit niemandem, oh Gott, wie sich das anhört. Ja, mit niemandem im Dunkeln sitzen, sprechen. Ich finde, es gibt da immer so ein bisschen so einen Punkt, wo du das Gefühl hast, jetzt entsteht aus einer Idee wirklich irgendwas. Und dieses da so drüber weggehen und das ist voll anstrengend und das nervt auch. Aber das ist irgendwie, das ist geil einfach. Da so rumprobieren, Licht machen, einfach ein bisschen, ja, am Ende hat man wirklich ein Bild, was okay ist.
Wie lange schließt du dich da ein? Du hast gesagt, es gibt die 5-Minuten-Shots, aber gibt es auch die, wo du tagelang probierst, bis du es hast? Also man stellt sich das ja manchmal so ein bisschen vor, ne? Also es gibt ja unterschiedliche Fotografen oder Fotografinnen aus unterschiedlichen Genres und die haben dann so ein bisschen Klischee-Vorstellungen von den Automobilfotografinnen oder von den hippen Modeleuten und Stilllifer sind ja manchmal so ein bisschen die IT-Abteilung. also die wissen am meisten über Licht und wie man so die kleinen Sachen macht mit den Spiegelchen, aber irgendwie versteht es keiner und deswegen gibt es wahrscheinlich einfach einen Haufen Gerüchte.
Ja, ich habe tatsächlich neulich das erste Mal auch was gemacht und danach die Sachen weggeschmissen, also die Dateien, weil ich so, also es ist einfach nicht dahin gekommen, wo ich hin wollte. Und das gibt's halt neben diesen 5-Minuten-Shots auch, dass du es dann echt aufbaust, dann lässt es da stehen, dann findest du es irgendwie doof, dann räumst du es wieder weg, dann baust du es irgendwann wieder auf. Ich weiß nicht, wie andere das machen, aber ich habe das Gefühl, da gibt's eigentlich bei mir nur zwischen kurz und sehr lang alles. Aber nicht so dahingehend das machen und fertig. Das ist auch irgendwie uninteressant.
Das heißt, du musst es fühlen in dem Moment.
Ja, ich weiß nicht. Kennst du das, wenn man das Gefühl hat, man kann gerade nicht fotografieren?
Ja, mein großer Unterschied ist in dem Moment allerdings, dass ich, wenn ich dann gegenüber, schwierig. Ich muss ja in der Regel einer Person erklären, anders. Ich muss gegenüber der Person dann irgendwie Zeit schinden, bis das wieder anspringt. Ne, weil meine Sachen bewegen sich ja in der Regel.
Ja, ich glaube, das ist bei dir irgendwie geil, weil du ja schon dastehst und der Apparat läuft quasi schon. Und ich habe manchmal das Gefühl, ich spinne da so ein bisschen, weil ich dann denke, ich kann das jetzt einfach nicht. Ich kann jetzt nicht fotografieren. Und da musst du ja dich aufmachen, losgehen, im Studio sein. Und dann ist da ja auch keiner, der mit dir irgendwie kommuniziert oder die Sache so weitertreibt. Und dann, ja, dann bricht man eigentlich in der Regel ab. Also ich zumindest.
Ja, aber das ist so ein bisschen, als wenn du Fahrrad fährst und ich fliege ein Flugzeug. Weil mein Problem ist, wenn ich einen Strömungsabriss habe, dann stürzt das Ganze ab. Weil ich kann ja vor Publikum schlecht sagen, ganz ehrlich, also zu Ihnen finde ich heute jetzt keinen Zugang oder zu dir finde ich heute keinen Zugang. Ist schwierig, weiß, ich bin für ein Porträt hier, aber geht gerade nicht. Ich hau dann mal ab.
Wobei, so Gefühlsfotograf dann.
Also emotional fotografieren.
Ja, schon. Aber also ich meine, das ist halt der große Vorteil beim Produkt, ne? Du hast es stehen und wenn es jetzt wirklich kein Eis ist, dann steht es da morgen immer noch. Ja.
Aber ist es dann, was passiert in so einem Moment, wo du stecken bleibst? Räumst du es dann in der Regel wirklich einmal komplett ab? Machst irgendwas, lenkst dich ab und fängst wieder von vorne an? Weil ich habe immer das Gefühl, wenn du irgendwas hast, woran du arbeitest, wenn es zu lange dauert und es zu anstrengend wird, dann wird es ganz selten gut. Die einzige Möglichkeit, dass es gut wird, ist, wenn du einen guten Art Director dabei hast und der dann da was drin sieht und man gemeinsam zu zweit weiterarbeitet durch einen anderen Einfluss. Aber den Einfluss umgehst du ja oder den hast du in den meisten Fällen nicht, wenn ich dich richtig verstehe.
Ja, genau. Also klar, jetzt bei Jobs ist das jetzt mal außen vor genommen. Da hast du ja in der Regel wirklich immer einen Sparring-Partner. Aber gerade auch bei diesen freien Sachen, ich rede da in der Regel wirklich mit niemandem dann drüber. Und wenn du da keinen Austausch hast, ich räum's dann wirklich einfach weg. Weil ich in dem Moment einfach denke, funktioniert einfach nicht. Und wenn das dann auch nicht so wird, wie das in meinem Kopf ist, dann kann ich das auch, also ich kann da nicht so halbgare Sachen machen. Das muss dann genau so sein. Ja, ich räum's dann einfach weg, doch.
Aber ich stelle mir das grundsätzlich vor, dass dann vor dem Studio draußen so eine große Mülltonne ist und dann irgendjemand ab und zu da vorbeikommt und da reinguckt oder vielleicht mal irgendwie so tatortmäßig die Polizei, oh, was haben die hier weggeschmissen, vielleicht finden wir. Und dann sind da Sachen drin, wo sich alle denken, um Gottes Willen, was ist da passiert in diesem Studio?
Ja, so ein bisschen, genau.
Ich habe mal eine ganz provokante Frage. Kannst du davon leben?
Ja, also okay, das hört sich jetzt an, als würde ich hier das zweite Projekt, was ich mache, abbrechen und wie so ein wildes Künstlerleben führen. Nee, ich kann tatsächlich davon leben und ich finde auch, wenn ich nicht davon leben könnte, würde ich es nicht mehr machen tatsächlich. Weil ich finde einfach, ich bin da rausgegangen, auch aus der Ausbildung, und mir war irgendwie klar, ich muss jetzt Gas geben, damit das auf Schwelle XY kommt, damit ich davon leben kann. Und das war für mich oder ist immer noch einfach so mein Ding, was mich am Laufen hält mit, dass ich unbedingt will, dass das funktioniert. Ich weiß aber gleichzeitig auch, dass viele das so mitschleifen und nicht davon leben können. Und das finde ich irgendwie einfach nur schlimm und schade auch.
Also du würdest wahrscheinlich dir das ganz genau angucken oder guckst dir das ganz genau an, würdest dann frühzeitig die Notbremse ziehen?
Ich würde die Notbremse ziehen oder ich würde einfach gucken, ob man das irgendwie umgestalten kann oder sich nebenher noch irgendwas suchen. Und ich mache ja so schon irgendwie 1000 verschiedene Sachen. Das wird irgendwann, ich weiß, wie sich das anfühlt. Das ist eigentlich auch eine gute Frage, die du mal beantworten könntest, weil ich weiß, wie sich anfühlt, wenn man weiß, dass das vielleicht jetzt am Ende des Monats nicht aufgehen wird. Und wenn man quasi krass viel gearbeitet hat und das Gefühl hat, dass es trotzdem nicht reicht. Und ich glaube, dass das eins der belastendsten und auch der schlimmsten Gefühle ist, die man irgendwie gerade in diesem Selbstständigkeitskontext hat. Ich weiß nicht, ob du das so... Das habe ich mich bei dir auch immer gefragt eigentlich.
Warum hast du dir das bei mir gefragt?
Ja, weil ich finde, du bist eigentlich so... Vielleicht ist das auch so ein bisschen so eine Alterssache, aber ich habe bei dir immer das Gefühl, du weißt ganz genau, was du da tust und du würdest das halt auch nicht machen, wenn das so nicht funktionieren würde. Und ich glaube, wenn man über so eine gewisse Schwelle in dem Job auch drüber ist, dann stellt man sich diese Frage vielleicht auch nicht mehr oder hat diese Probleme nicht mehr. Was ja nicht heißt, dass das nicht trotzdem irgendwann passieren kann.
Also die Antwort lautet tatsächlich doch. Hat man und der Grund dafür ist, dass ich, also ich glaube, dass sich das auch nie ändert. Also es ist so ich habe irgendwann mal eine Studie gelesen, da ging es darum, es gibt grundsätzlich Menschen, die machen ihre Ausbildung und kommen direkt danach in eine Festanstellung und sind teilweise ihr ganzes Leben bei einem Betrieb bis zur Rente. Und es gibt eine psychologische Veränderung in dem Moment, wo du einmal arbeitslos bist. Da geht es gar nicht darum, wie lange du arbeitslos bist oder wie aussichtslos das ist oder wann du einen neuen Job kriegst oder wie auch immer, sondern es geht darum, dass du dich psychologisch veränderst. Das heißt, dass dieses vollkommene Urvertrauen erschüttert wird. Das heißt, vorher warst du, du hattest deine Eltern, du hattest die Schule, du hast deine Ausbildung gemacht, du hast vielleicht dein Studium gemacht, du hast sofort einen Job gemacht, es ist alles immer durchgelaufen, du hast dir nie Gedanken über deine wirtschaftlichen Sachen gemacht. Und ich glaube, dass das bei uns grundsätzlich so ist, dass man sich da sehr viel Gedanken drüber macht. Ich habe das am Ende des Studiums, habe ich damals schon das Gefühl gehabt, als ich mitgekriegt habe, was Spiegel, Stern, Geo und Co. zahlen, dass ich mir überlegt habe, scheiße, wie viele Buchungstage muss ich denn pro Woche haben, um überhaupt davon leben zu können? Wie viele Fotografen gibt es, die für genau diese Magazine arbeiten? Und ich konnte mir eigentlich mit dieser Theorie ausrechnen, dass es nicht möglich ist. Dass es alleine extrem knapp ist und dass es mit einer Familie nicht möglich ist. Und bei mir hat sich das dann im Laufe der Jahre verändert. Aber es ist trotzdem so, wahrscheinlich wie bei allen anderen, dass du größere Zeiträume hast. Und je nachdem, wie lange man dabei ist, ist dann eben die große Frage, wie groß ist dieser Zeitraum, bis man nervös wird, wenn das Telefon nicht klingelt. So, und es gab, das war ein bisschen vor deiner Zeit, es gab 2008 zum Beispiel die große Wirtschaftskrise, die hat ziemlich reingeknallt bei ganz vielen Leuten. Und ich glaube, dass es sehr viele Leute, auch gerade altersunabhängig gibt, die da sehr große Sorgen haben und immer ganz genau hingucken. Und gab jetzt in den letzten Jahren mit Corona, also davon bin ich persönlich nicht betroffen gewesen, sehr große Schwankungen. Und ich glaube schon, dass man eigentlich immer den Markt sehr aufmerksam beobachtet. Weil es ist ja, wie ich eingangs auch gesagt habe, es ist ein Verdrängungsmarkt. Das heißt, es gibt eine gewisse Anzahl von Jobs, der Kuchen hat eine gewisse Größe und dieser Kuchen wird aufgeteilt unter einer gewissen Anzahl von Kreativen. Und gerade im fotografischen Bereich wissen wir ja beide, dass in den letzten 10, 15, 20 Jahren unheimlich viele dazugekommen sind, weil die ja zurückgefahrenen technischen Hürden einfach dafür gesorgt haben, dass Fotografie viel demokratischer ist. Das heißt, es gibt jetzt die doppelte Anzahl von Kollegen und Kolleginnen. Es gibt tatsächlich mehr Bildbedarf als vor 15 Jahren. Aber trotzdem muss es so sein, also das Geld ist ja nicht mehr geworden. Das heißt, es muss durch mehrere Leute geteilt werden. Wenn du dann Leute hast, die irgendwo dann einen Nebenjob haben und nur nebenbei fotografieren und darauf nicht finanziell angewiesen sind, es ist schon komplex. Und es ist durchaus so, auch wenn ich länger dabei bin, als du alt bist, fällt mir gerade auf. Oh Gott. also ich glaube, dass der Grundgedanke da schon sehr ähnlich ist. Und deswegen stelle ich auch, also ich möchte versuchen, diese Frage jedem zu stellen. Kannst du davon leben und wie geht's dir gerade damit?
Ja, also das ist vielleicht auch ein bisschen gewagte These, aber das hängt auch viel mit dem zusammen, was ich so tagtäglich irgendwie an Einzelschicksalen mitbekomme, gerade auch in Bezug auf den Female Photo Club, dass ich halt oft auch das Gefühl habe, Frauen sind da so ein bisschen mehr im Bilde, was so, also wenn sich das dann quasi schon dahingehend entwickelt, dass es vielleicht nicht mehr so läuft oder dass man denkt, ah ja, weiß ich nicht, ob da jetzt noch was hinterherkommt, dass die dann halt schneller die Notbremse ziehen. Und ich habe das Gefühl, bei Männern ist da eher vielleicht auch so ein bisschen mehr Scham drin. Aber ich, ja, also auch von dem, was ich so persönlich mitbekomme, würde ich fast behaupten, dass Männer eher das durchziehen. Und dann auch vielleicht versuchen, so ein bisschen mehr nach außen hin zu zeigen, dass es trotzdem noch funktioniert und Frauen schon ehrlicher auf diese Antwort, auf diese Frage antworten.
Das heißt, dass Männer und Frauen unterschiedlich über den gleichen Sachverhalt sprechen und sich anders austauschen.
Ja, obwohl es ja augenscheinlich, und ich glaube, da kennen wir ja auch genug Menschen in dieser Branche, bei allen ähnlich aussieht. Oder bei vielen.
Ja, das ist, ich weiß es nicht. Ich finde es sehr schwierig. Ich versuche gerade eben auch mit diesem Podcast so ein bisschen rauszukriegen, wie geht es der Branche, wie geht es den Einzelpersonen, wie geht es den Fotografen, wie geht es den Fotografinnen, weil das Problem ist, es weiß keiner.
Ja.
Es weiß keiner. Es ist kaum rauszukriegen, wie viele es gibt. Es ist kaum rauszubekommen, wer viel umsetzt, wer viel verdient, weil dieser Begriff des Verdienens ist ja im deutschen Sprachgebrauch verankert, während es in anderen Sprachen, da wird das Geld gemacht oder geerntet. Bei uns muss man sich das verdienen, deshalb wird auch nicht drüber gesprochen. Und Also ich beobachte das unter Kollegen und Kolleginnen auch sehr intensiv. Und was ich mich frage, ist, ob du vielleicht genau wegen dieser Unterhaltung unter Frauen zum Female Photo Club gekommen bist.
Ja, doch, auf jeden Fall. Ich wollte auch gerade sagen, dass das, also ich finde das schlimm und schade, weil ich glaube, wenn man in den Markt einsteigt und ich bin jetzt 26, das war vor 6 Jahren ja schon genau das gleiche Thema. Du kommst da rein und es sagt dir keiner, wie viel brauchst du jetzt? Brauchst du 100.000? Brauchst du 200.000? Also wie viel musst du überhaupt umsetzen, damit das irgendwie im Ansatz läuft? Und da reden wir jetzt nicht davon, irgendwie eine Familie zu ernähren und in, weiß ich nicht, einem Haus zu leben am Ende. Und das ist halt was, das ist jetzt auch egal, ob das beim Female Photo Club ist oder sonst in Frauennetzwerken. Ich habe das Gefühl, wir können einfach in diesen Räumen, das ist einfach eine andere Energie und wir sprechen da irgendwie offener drüber. Das ist auch egal, ob das jetzt Tagessätze sind oder irgendwie ja, Fragen, Probleme oder halt wirklich, wer wie viel verdient. Und das habe ich halt damals irgendwie beim Female Photo Club am ehesten gespürt, dass ich da gerade in einer Domäne, wo ich irgendwie hauptsächlich von Männern umgeben war, da eher Antworten auch bekommen habe. Und das war auch tatsächlich so der Grund, wieso ich überhaupt dem Club beigetreten bin und dann jetzt letztlich auch im Vorstand geendet, gelandet, wie auch immer.
Das ist eine großartige Formulierung. Ich frage mich, wie ich das irgendwann bei einem DAX-Konzern höre, dass ich, wie ich da gelandet und dann im Vorstand geendet bin. Fantastisch. Meinst du, dass es nur die Scham ist bei Männern, dass die sich da nicht drüber unterhalten?
Ich würde sagen, in gemischten Situationen, also geschlechtergemischt, ist es Scham auf jeden Fall. Und vielleicht auch echt immer noch so ein bisschen so ein Urinstinkt von wegen, ich bin der Mann und ich darf jetzt nicht zugeben, dass es mir eigentlich schlecht geht, würde ich tatsächlich sagen. Vielleicht auch so, also du musst ja auch sehr ehrlich mit dir selbst sein, um das zuzugeben. Und das vielleicht auch so ein bisschen, dass das damit reinspielt.
Also was ich kenne, ist tatsächlich ein Gefühl der Angst, dass es immer wieder, dass immer wieder Dinge passieren, wo du dir Sachen durchrechnest und dir überlegst, um Gottes Willen, das kann nicht reichen. Und ja. Das ist natürlich, also ich bin da immer grundsätzlich eher konservativ und ich gucke mir die Zahlen oder meine Zahlen auch immer sehr genau an und zwar gar nicht nur, wie viel Umsatz ist das, sondern wie viel da hinten bei rauskommt, vor allen Dingen aber auch, wie viel Kunden ich habe und wie die aufgeteilt sind, weil es nutzt ja nichts, wenn du einen tollen Umsatz hast im Jahr und einen tollen Gewinn, wenn ein Kunde 50% ausmacht, dann kann das relativ schnell vorbei sein und das ist, glaube ich, bei mir ist diese Angst immer ein großer Antrieb gewesen. Also ich habe gleichzeitig, wenn ich Bilder von anderen Fotografen und Fotografinnen gesehen habe, immer gedacht, um Gottes Willen, die machen so einen geilen Scheiß, da komme ich um Längen nicht ran. Die einzige Möglichkeit, die ich habe, ist in anderen Bereichen besser zu sein und mir in allem, was nicht die reine Fotografie ist, eben den Arsch aufzureißen, um überhaupt mithalten zu können. Und ab einem gewissen Punkt, wo du Angst davor hast, eben finanziell nicht über die Runden zu kommen, weil man vielleicht auch andere laufende Kosten hat oder eine Familie oder wie auch immer, dass du halt einfach dastehst und sagst, okay, ich muss so viel mehr verdienen als das, was ich eigentlich brauche, damit egal was passiert, ich erstmal für einen gewissen Zeitraum safe bin. Und ich glaube, dass die Angst an der Stelle immer ein ständiger Begleiter ist, ein ständiger Begleiter war und aber auch dafür sorgt, dass man ja vielleicht mutiger ist oder mehr investiert.
Ich glaube, dass das genau das ist, was quasi noch danach kommt. Also nach der Angst. Und ich finde, das kann man ja bei dir auch ziemlich gut sehen, gerade was jetzt Thema Sichtbarkeit und Akquise und ja, einfach Dasein angeht, dass ich irgendwie von vielen mitkriege, die haben auch Angst. Ich habe auch Angst vor sowas. Und ich denke da auch viel drüber nach. Aber du darfst dich ja dann in dem Moment nicht davon hemmen lassen und quasi da so in dieser Angst wartend so bleiben, sondern du musst ja dann auch anfangen, irgendwie was zu tun, damit es sich eben ändert oder damit das eben nicht eintritt. Und ich glaube, dass da auch die meisten dann quasi dran scheitern oder da so hängen bleiben.
Ja, obwohl ich glaube, dass die Sichtbarkeit auch so ein Double Kill sein kann. Weil das sind ja zwei Seiten von der Medaille. Also ich kann auf der einen Seite sagen, ja, über Sichtbarkeit bekomme ich auch Jobs. Das ist bei mir aber ein relativ kleiner Prozentsatz. Vielleicht 10-15% des Umsatzes im Jahr kommt über die Sichtbarkeit. Und die restlichen, warte mal, Kopfrechnen schwach, 85% das dann. Ne? Das sind, also ich möchte allen, die so Sichtbarkeit ganz nach vorne stellen, damit auch irgendwie kein schlechtes Gefühl geben. Aber 85% der Sachen, die ich mache, lassen sich zum Teil über 10, 15, 20 Jahre zurückverfolgen. Gleichzeitig ist es aber so, dass die Sichtbarkeit natürlich dafür sorgt, dass man auch von Leuten gesehen wird, von denen man vielleicht gar nicht gesehen werden möchte.
Ja, ich finde, du hast, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, aber du hast ja neulich zu mir gesagt, dass man erstmal schaffen muss, so 10, 15 Jahre durchzuhalten. Und ich dann währenddessen und danach dachte, oh, das habe ich ja noch gar nicht. Würdest du denn sagen, dass das, also meinst du, das ist wichtiger? Also meinst du, es ist wichtiger, quasi das erstmal durchhalten zu können und dann vielleicht auch einfach, selbst wenn es nur so mittelmäßig läuft, quasi da trotzdem am Ball zu bleiben, als dass man irgendwie ja besonders talentiert ist und das vielleicht dann nur so schleifen lässt?
Boah. Puh, schwierig. Also ich glaube, Talent ist schon wichtig. Also brauchst ein Grundtalent. Aber ich habe auch viele Fotografen und Fotografinnen gesehen, die unfassbar talentiert waren, die es aber nicht geschafft haben, dieses Ding auf die Straße zu bringen. Und der Punkt ist, dass du neben dem fotografischen Talent brauchst du auch auf jeden Fall eine Fähigkeit, selbstständig zu arbeiten. Mit allem, was dazugehört. Weil es ist ja piepegal, ob du jetzt alleine bist zu 10, 100, 1000 oder 10.000. Auch Volkswagen hat einen Verkauf, einen Einkauf, eine Rechtsabteilung, ein Marketing. Wenn die das machen würden, was viele der Fotografen jeden Tag machen, dann hätten die nur eine Designabteilung und das reicht halt einfach nicht. Und ich glaube, was du brauchst ist, und da mache ich mir bei dir ehrlich gesagt gar keine Sorgen, was du brauchst, ist, du brauchst einen gewissen Drive, du brauchst einen gewissen Antrieb. Also es muss irgendwo was brennen. Wenn einem jemand in die Augen guckt, dann musst du das Gefühl haben, da brennt was, da passiert was. Und dieser Antrieb und dieser unbedingte Wille, weil du hast ja gesagt, du willst das unbedingt, das ist der einzige Weg. Und ich glaube, dass man sich das nicht vornehmen kann. Und da kannst du auch keine Motivationsseminare machen oder Sichtbarkeit, Workshop 21 oder wie auch immer. Es hilft einfach nicht. Das hilft dir nur dann, wenn du diese Grundvoraussetzung hast und wenn du auf der Grundlage weiterarbeiten kannst. Weil diese Ausdauer ist halt einfach richtig, richtig wichtig. Weil wenn du über die Sichtbarkeit einen Job bekommst, dann bekommst du den. Das ist toll. So, und dann kommt der Kunde, ist vielleicht ein Kunde, der sagt, der ist großartig gelaufen, wir brauchen dann in 3 Jahren wieder die nächsten Bilder. Oder in 2 oder in 1. Aber wenn du diesen einen Job hast, dann hast du halt erstmal nur diesen einen Job. Und es gibt die Kunden, die in 10, 5, 3, 4, 2 Jahren dann wiederkommen. Und bis der Punkt erreicht ist, dass du so viele Jobs hast, dass du monatlich, also erstmal jährlich, monatlich und dann vor allen Dingen auch wöchentlich die Jobs hast, dafür muss schon viel passieren, weil was soll über Sichtbarkeit passieren? Und da können diese ganzen Coaches mit, komm zu uns und kriegst ganz viel Umsatz, erzählen, was sie wollen. Was soll über Sichtbarkeit passieren, dass du plötzlich 2, 3, 4 Buchungstage pro Woche hast und das jede Woche? Also es ist ein Marathon, es ist nie ein Sprint. Und gleichzeitig ist die große Frage, was können die Kunden bewerten? Können die bewerten, dass deine Bilder so outstanding sind, dass man schreiend da niederkniet und dir huldigt? Oder gibt es einfach viele Kunden, die irgendwo so bei 85-90% die Qualität der reinen Fotografie nicht mehr unterscheiden können, sehr wohl aber, wie man für sie arbeitet und wie man mit ihnen zusammenarbeitet?
Ich habe manchmal das Gefühl, je mehr Menschen ich kennenlerne, dass Talent sogar die kleinste Rolle bei all dem spielt. Und dass es darum eigentlich so überhaupt gar nicht geht. Und also, das ist ja auch was, das verlierst du ja nicht. Also, du musst halt durchhalten, aber das Talent geht ja nicht oder in der Regel auf jeden Fall nicht irgendwann verloren. Ja, meinst du nicht, dass, also, ich meine, das wäre der Moment, wo dann die meisten vielleicht sagen würde, lohnt sich denn durchzuhalten? Oder lohnt sich für jemanden in meinem Alter denn durchzuhalten?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, die Antwort ist, lass uns mal zurückgehen zu der Beziehung zur Fotografie und der einzelnen Fotografie. Ich glaube nämlich, dass die Parallele in dem Bereich auch funktioniert. Ich glaube, die Frage ist, wie es sich anfühlt. Weil ich glaube, bei jeder Beziehung, die man führt, ist die Frage, ist man, was ist das? Ist man schockverliebt? Bleibt diese Verliebtheit? Hat man eine Liebe zu dieser Person oder eben auch zu diesem Beruf aufgebaut und wird von dieser Liebe getragen? Wie fühlt sich das an? Oder ist es ab einem gewissen Punkt Quälerei? Und man muss einfach sagen, schwierige Beziehung. Man kann die jetzt weiterführen, unglücklich, bis zum Ende seines Lebens oder in dem Fall jetzt zum Ende des Berufslebens. Oder man lässt sich scheiden.
Ich glaube, ich wäre da sogar genauso wie bei allen anderen Sachen, dass ich erstmal dran versuchen würde, das weiterzuentwickeln. Und vielleicht nochmal zu gucken, was man da rausholen kann.
Ja, ich sage auch nicht, dass man sich sofort trennt, ne? Aber ich habe jetzt, letzte Woche ein Gespräch geführt, da ging es eben auch genau darum, was jetzt ein Coach zum Beispiel macht. Und da habe ich gedacht, ja, das ist so ein bisschen wie so ein Familientherapeut. Ja, der Familientherapeut heißt ja nicht, dass man mit der Beziehung danach da rauskommt und die Beziehung läuft wieder, sondern das Ziel eines guten Therapeutes und einer Fotografie eines guten Coaches ist ja, dass man da rauskommt aus dieser Therapie oder aus dem Coaching und einen Weg für sich gefunden hat, wie es einem damit gut geht. Und das heißt nicht zwingend, dass man diese Beziehung noch führt. Also es kann sein, dass man Wege aufgezeigt kriegt oder findet, wo man sagt, okay, so kann ich mit der Fotografie weitermachen. Oder dass man einfach sagt, ja, ich fotografiere unfassbar gerne, nur beruflich halt vielleicht nicht so gerne. Das würde dann in der Eheentsprechung sein, okay, wir bleiben zusammen, aber wir probieren das mal mit getrennten Wohnungen.
Ja. Ja, stimmt schon. Ja, erstmal keine Scheidung von der Fotografie.
Ja, das würde ich dir auch ehrlich gesagt nicht raten, weil dafür strahlst du zu sehr aus, dass du sie absolut liebst. Du hast vorhin angefangen mit dem Female Photo Club. Fand ich übrigens eine brillante Überleitung von dir. Ich weiß nicht, ob die zufällig oder geplant war. Wie du dazu gekommen bist, hast du ja gesagt. Du warst mehr oder weniger auf der Suche nach etwas, was den reinen Altherrenverein, also was dir eine Alternative zu dem reinen Männerclub oder dem häufigen Kontakt zu Männern gibt. Wir haben auch festgestellt, du hast gesagt, Frauen sprechen anders. Die Frage ist jetzt, braucht es eigentlich einen Verein nur für Frauen?
Ja. Also ja und ja ist auch die Antwort. Ich meine, ich habe da jetzt so viel drüber nachgedacht, weil ganz ehrlich, seit ich Vorständin bin, wurde ich das so oft gefragt, dass ich teilweise mich selbst gefragt habe, ob das schlau ist. Und auch, ob das schlau ist, dass ich mich quasi da so dahinter stelle. Und weil ich auch das Gefühl habe, dass ich teilweise dann wirklich von Männern krass dafür belächelt werde, so nach dem Motto, da seid ihr dann so Frauen unter sich in so einem Grüppchen und wer weiß, was ihr da irgendwie besprecht und wir sind nicht dabei und braucht es das überhaupt? Ja, braucht es, weil ich glaube auch, dass es bei uns nicht darum geht, dass wir Männer ausschließen. Tun wir im Übrigen ja auch nicht. Das wird ja oft behauptet, aber Männer können bei uns genauso Support-Member sein, nur eben keine aktiven Mitglieder. Und ich glaube, dass es braucht solche Räume, weil Frauen, wie ich schon meinte, auch in solchen Räumen einfach andere Energien entwickeln. Und ich habe neulich erst noch so einen spannenden Satz gelesen. Wir dürfen lernen, Kritik an Strukturen nicht als Angriff auf uns selbst zu verstehen. Wer Gleichberechtigung will, muss aufhören, die Forderung nach ihr als Bedrohung zu sehen.
Krass, kannst du das nochmal wiederholen?
wir dürfen lernen, Kritik an Strukturen nicht als Angriff auf uns selbst zu verstehen. Wer Gleichberechtigung will, muss aufhören, die Forderungen nach ihr als Bedrohung zu sehen. Und das ist so ein bisschen auch meine Antwort darauf, ob es das braucht, weil ich finde, ja, das braucht es, weil Männer können aufhören, gerade Themen wie, also warum werden wir da jetzt nicht inkludiert, warum dürfen wir nicht wissen, über was ihr sprecht, warum könnt ihr nicht uns gegenüber genauso sprechen. Wir wollen einfach Gleichberechtigung und ich glaube, da kann man sich drauf einlassen und das ist dann keine Kritik daran, dass es Männer gibt und wie Männer sich verhalten, sondern wir wollen quasi einfach nur, dass dieses Endergebnis erzielt wird. Und ich glaube, dass du das im Moment nur schaffst, wenn du Räume hast, wo Frauen sich austauschen können und auch in dieser Energie sein können. Das hört sich jetzt irgendwie so ein bisschen sehr spirituell an, aber so meine ich das auch gar nicht. Und ich erlebe das auch in Räumen, die jetzt außerhalb vom Female Photo Club sind. Und das sind teilweise auch Netzwerke, wo irgendwie auch nur Vorständinnen sind von diversen Konzernen. Und das ist genau dasselbe Spiel. Und ich frage mich ja selbst, warum das quasi nicht möglich ist, sich mit gemischten Gruppen an einen Tisch zu setzen und da genauso zu sprechen. Und das ist auch voll schade, weil ich selber auch daran glaube, dass einfach immer die bessere Arbeit zählt oder auch das bessere. Ja, ich meine, wir sind alle kreativ und wir wollen ja alle irgendwo dasselbe und trotzdem scheint es ja irgendwie nicht möglich zu sein, so eine Kultur zu schaffen, in der man sich gegenseitig unterstützt. Und das war jetzt eine sehr lange Antwort, aber die kurze Antwort ist ja, ich glaube, das braucht es. Aber ich würde mir auch wünschen, dass wir irgendwie Räume schaffen, in denen das möglich ist, dass alle offen sind, egal welche Geschlechter da anwesend sind.
Also ich glaube, dass der Raum, den ihr da schafft, wichtig ist. Und zwar ja vielleicht auch als Gegengewicht zu den ganzen Herrenräumen, die es über Jahrzehnte, Jahrhunderte, vielleicht über Jahrtausende gegeben hat. Also es gibt ja dann diese Herrenclubs im Hinterzimmer mit Zigarre. Das ist jetzt vielleicht dann doch ein bisschen weit hergeholt. Also das sind wir eher 50 Jahre zurück. Aber deswegen glaube ich auch, dass die Herren sich nicht einfach hinstellen können und sagen, was machen die da? Weil umgekehrt waren die Räume auch immer geschlossen. Was ich mich frage ist, was würde wohl passieren, wenn du aus beiden geschlossenen Räumen praktisch im Anschluss Verhandlungsdelegationen berufen würdest und sagen würdest, Mensch, das ist die eine Seite, das ist die andere Seite. Was passiert, wenn wir uns gemeinsam austauschen?
Ich glaube, dafür müsste erstmal klar sein, was das jeweilige oder die jeweilige Gruppe quasi möchte. Und ich glaube, das ist bei uns sehr klar. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass es beim Gegenüber eher nicht klar ist.
Ja, ich sehe dein Lächeln und dein Warten auf meine Antwort. Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Ich glaube, dass es an vielen Stellen nicht klar ist, weil ich glaube, dass es bei vielen Männern einfach der Fall ist, man sitzt da, man hat den Status quo und denkt, ist doch alles okay. Gibt ja überhaupt keinen Grund, irgendwas zu ändern. Das steht natürlich dem euch diametral gegenüber. Und es gibt einzelne Männer, die sagen, nee, das stimmt aber nicht so. Und das verursacht schon auf jeden Fall Diskussionen. Ich habe jetzt gestern zum Beispiel einen Beitrag gehabt auf LinkedIn und habe dann von einem älteren Herrn, Mitte 60, den Namen kann ich leider nicht nennen, aber auch auf Profilbild mit Schlips und Einstecktuch off the record dann als persönliche Nachricht die Nachricht bekommen, ihr Beitrag war ein guter Konter, aber er hätte mir ohne Gendern besser gefallen. So, und ja, genau. Und das, ich glaube, das beschreibt ganz gut diese Grundproblematik. Und es geht gar nicht darum, also ich finde Gendern persönlich ganz furchtbar, weil ich das für die Sprache ganz furchtbar finde. Aber ich breche mir damit auch keinen ab. Ich tue damit niemandem weh. Und ich habe mit einem Kollegen irgendwann mal eine Unterhaltung darüber geführt und der hat gesagt, weißt du was, die Männer haben sich 10.000 Jahre daneben benommen, dann brechen sie sich jetzt mal keinen ab, wenn sie an anderen Stellen einfach mal einen kleinen Schritt zurücktreten. Und vielleicht würde genau dieser kleine Schritt helfen. Und wenn es nur Zuhören ist, um eben diese beiden Gruppen in den vielleicht gar nicht so verschlossenen Kämmerlein zusammenzubringen.
Ja, ja. Und vor allen Dingen halt auch Angst davor, also man nimmt ja dem anderen nichts weg, nur weil man ihm quasi Raum gibt. Und ich glaube, diese Angst, die muss, also das muss einfach verschwinden, weil das ist auch unnötig. Und wir würden das einfach offener machen für alle Stimmen, wenn sich da manche mal so ein bisschen, also ja, zurücknehmen irgendwie in dem, wovor sie da vielleicht auch Angst haben. Und ich meine, es ist klar, also das geht ja auch nicht mehr weg. Das ist genauso wie mit dem Gendern. Das wird ja jetzt nicht auf einmal verschwinden. Wir haben lange genug dafür gekämpft, dass das quasi funktioniert und jetzt immer mehr in den Köpfen ankommt. Genauso wird sich diese ewige Diskussion über Männer-Frauen-Gruppierungen, das verschwindet ja nicht. Und ich glaube, wir sollten da eher irgendwie eine Lösung finden, die für alle funktioniert.
Was wünschen wir uns denn dann von der Branche für beide Geschlechter, für die Zukunft?
Also ich persönlich wünsche mir, dass das Geschlecht nicht die größte Rolle spielt, sondern dass halt vor allen Dingen irgendwie Leistungen und andere Faktoren ausschlaggebend dafür sind, dass jemand gebucht wird oder nicht. Und von der Branche im Allgemeinen wünsche ich mir, dass sich halt eben wieder so eine Kultur aufbaut, in der man sich auch gegenseitig unterstützt und eben auch diesen Austausch hat. Und ich will genauso von dir wissen, worüber du irgendwie nachdenkst. Und da geht's ja nicht darüber, also da geht's nicht darum, welches Geschlecht du hast. Und ich finde, da kann man einfach das Maximum rausholen, indem man das von beiden Parteien mitnimmt.
Also ich glaube schon, dass wir in der Branche sind, wo die Chance da sehr gut zu besteht, weil es eben um Bilder geht, weil es um Bildsprache geht, weil es darum geht, wie Bilder aussehen, wie Bilder sprechen. Also ich hoffe zumindest, dass die Chancen da grundsätzlich so stehen, wie du dir das wünschst und wie wir uns das wünschen.
Und das mal nur so nebenbei noch erwähnt, ich würde mir vor allen Dingen auch wünschen, dass Männer da nicht so eine... Also man kann ja auch jemanden so mal öffentlich supporten oder mal eine Unterschrift unter eine Petition setzen, die vielleicht eher pro Frauen ist, dass man vielleicht sowas auch noch mal so für sich mitbedenkt und ja...
Und ich würde das ja grundsätzlich nicht tun, aber nein. Gibt es ein konkretes Beispiel?
Ja, sei es jetzt irgendwie aktuell auf uns bezogen, auch irgendwie Petition Mutterschutz für Selbstständige, wo man vielleicht irgendwie nochmal unterschreiben kann. Oder auch einfach mal, wenn man einen Job nicht machen kann, vielleicht eher nochmal überlegen, ob man eine Kollegin empfehlen kann, statt irgendwie in seiner eigenen Blase zu bleiben, irgendwie solche Sachen.
Ja gut, wenn die Blase erweitert ist und es geht darum, dass man eben Kollegen und Kolleginnen hat, die in einem ähnlichen Bildstil fotografieren, dann macht es ja am meisten Sinn, denjenigen oder diejenige zu empfehlen, die da am besten matcht mit dem Kunden. Ja. So, und wenn das eine Frau ist, dann ist es natürlich, gibt es ja überhaupt keine Diskussion.
Ja.
Gut, und das andere, da kann man den Herren sagen, es geht ja nicht nur um Mutterschutz, sondern es geht ja generell um den Umgang mit Eltern in der Fotografie. Das würde zwar jetzt extrem weit führen, aber das ist eben einfach ein großes Problem mit der Selbstständigkeit auf beiden Seiten. Das ist egal, also es ist nicht egal, aber im Endeffekt, ich habe auch in dem Moment, wo es darum ging, oh, wie heißt denn das, Elterngeld? Elterngeld als Selbstständiger zu kriegen, ist richtig aufwendig. Und das ist so aufwendig, dass man dann irgendwann denkt, okay, ich lasse es einfach vielleicht sogar und mache es ohne, weil das so restriktiv ist. Und wo ich einfach sage, das darf ruhig alles, was mit Elternschaft und Selbstständigkeit zu tun hat, darf einfach einfacher werden. Ich glaube, das kann man unterstreichen. Und vor dem Hintergrund kann man dann einfach jegliche Petition, die in die Richtung geht, einfach auch mal mittragen. So.
Amen.
Amen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, liebe Lea.
Mir auch.
Ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du die Beziehung weiterhältst und die ersten 10, 15 Jahre vollkriegst. Das ist auch nicht so wie das verflixte siebte Jahr, weil da dürftest du ja fast sein.
Ja, ich musste gerade überlegen, aber ja.
Ja, nee, ist sogar noch mehr. So, die Glocken läuten. Das ist schön.
Ja, oh
ich glaube, bei dir sind die, oder? Dann würde ich sagen, machen wir das bei läutenden Glocken so üblich ist. Ziehen wir aus der Kirche. genießen den restlichen Tag und ja, bis nächsten Sonntag, würde ich sagen. Alles Danke Gute dir. Nach Düsseldorf.
Doch.
Mach es gut.
Tschüss.
Wenn ihr Gästewünsche, spannende Fragen und Anregungen habt, Wohin mit den Händen gibt es auch auf Instagram. Da wird übrigens auch jede Ausgabe angekündigt. Schreiben könnt ihr sonst auch gerne eine Mail an podcast@nilshendrikmüller.de. Abonnenten, positive Bewertung oder initiative Verbreitung werden natürlich auch gerne genommen. In diesem Sinne und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss.